Peter, kannst du noch in zwei Sätzen sagen, warum du hast gesagt, dass das kam dann zu der Niederlage im Kampf um die 35-Stunden-Woche, warum du das als Niederlage begreifst?
Ja, erst will ich kurz sagen, es hat ganz gut gepasst, weil ich eigentlich mit den ersten drei Teilen fertig bin und gewesen bin, genau an dieser Stelle. Und das andere, das können wir diskutieren, also was das für eine Bedeutung hat. 35-Stunden-Woche, also nach meiner Meinung findet sich vieles von diesem Wechsel in der Politik der Gewerkschaften, der um 1970 stattfand, dem, was die linke Opposition innerhalb der Gewerkschaften vor allen Dingen in den Betrieben gefordert hat, diese neue Betriebslinke, die dann entstanden ist, sozusagen in dem Forderungskatalog wieder 1984. Aber das Problem ist, also will ich jetzt nicht wissen, also will ich jetzt nicht aufzählen, Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnverluste, mehr Freizeit, bessere Lebensqualität, das sind Forderungen, die auch andere Arbeitsteilung der Geschlechter, Forderungen, das, was thematisiert wurde, das sind Forderungen, die auch aus den neuen sozialen Bewegungen und vor allen Dingen von der Gewerkschaftslinken kamen. Die 35-Stunden-Woche war ja lange, man wurde ja auch ausgeschlossen, wenn man das gefordert hat früher, aber die Gewerkschaften sind auch so flexibel, dass sie dann manches aufnehmen, was früher Leute, die ausgeschlossen worden sind, gefordert haben und so. Also von daher, es gibt eine Übernahme da drin. Andererseits ist es so gewesen, dass sich diese Auseinandersetzung von vornherein eingeschrieben hat in diesen Reformdiskurs, den ich eben erwähnt habe, und zwar vor allen Dingen unter dem Stichwort Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Und der Deal, den Sie ja damals gemacht haben, also vor allen Dingen zuerst die IG Metall, also die IG Druck und Papier war da so ein bisschen besser, war sozusagen die Arbeitszeitverkürzung zu erkaufen durch die Möglichkeit der Flexibilisierung der Arbeitszeit. Und dieser Kompromiss, ihr formal 35 Stunden arbeiten, aber de facto sozusagen am liebsten jederzeit zur Verfügung stehen, das ist sozusagen die Tendenz, die ich da drin sehe, der war nicht zu verhindern. Wir haben es nicht verhindert in der Auseinandersetzung. Am Ende mussten wir uns darauf einlassen, und es war der Hauptdeal sozusagen, aus meiner Sicht, das kann man diskutieren natürlich, aus meiner Sicht war das einer der wichtigsten Deals, die in dieser neoliberal geprägten Epoche den Kompromiss zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern festgemacht haben. Und wir erleben dann sozusagen 2003 im Metallstreik in Ostdeutschland die Aufkündigung dieses Kompromisses durch die Unternehmer. Also das ist so meine Position dazu. Sie sind nicht mehr bereit, sich auf diesen Deal einzulassen. Und seitdem, deswegen kann man auch, die Krisen überschneiden sich nicht, seitdem sind die Gewerkschaften richtig in der Krise in der Bundesrepublik, weil sie sozusagen sich mit ihrer wirklich verfestigten Politik über viele Jahre hinweg den Unternehmern diese Flexibilisierung zuzugestehen, also mitzuarbeiten an der Intensivierung der Arbeit eigentlich. Und dafür bestimmte soziale Zugeständnisse zu bekommen, das konnten sie nicht mehr, das haben die Unternehmer aufgekündigt. Seitdem ist es eine offene Situation, glaube ich.
In deinen Rahmenbedingungen fehlte mir ein Hinweis auf das Betriebsverfassungsgesetz, das in der damaligen Fassung, also gerade die Handlungsweise des Betriebsrats ganz stark einschränkte. Vielleicht könntest du dazu nochmal was sagen.
Kann auch Bruno das nachher, oder?
Ja, man müsste eigentlich sogar umfassender was zum Streikrecht sagen. Ne? Also das Streikrecht in der Bundesrepublik ist eigentlich total eingeschränkt. Das wisst ihr ja auch. Also es gibt keinen. In Frankreich, das ist auch ein wichtiger Aspekt, in Frankreich gibt es sowas wie ein individuelles Streikrecht. In der Bundesrepublik gibt es dieses gewerkschaftliche Streikmonopol und das Streikrecht ist an die Friedenspflicht, also an die Tarifverträge gebunden. In Bezug auf das Betriebsverfassungsgesetz, das ist ja auch eine Errungenschaft der, also erst nicht als Errungenschaft wahrgenommene Niederlage, 1952 gewesen, aber dann später immer mehr zur Errungenschaft geredet worden. Das Betriebsverfassungsgesetz legt eben die Friedenspflicht, also die Betriebsräte sind ja formal keine Vertretungen der Beschäftigten, sondern sollen vermitteln im Sinne des Betriebsfriedens. Und sie haben kein Recht darauf, zu Streiks aufzurufen. Und das ist auch benutzt worden, natürlich.
Wir haben ja nachher nochmal die Möglichkeit, also Bono hat ja seine Erfahrung auch als Betriebsrat gemacht, genau. seine Kampferfahrung, da kannst du das ja vielleicht nochmal mit einbauen kurz, also wie die Bedingungen, die Begrenzungen und auch die kreativen Möglichkeiten, das zu nutzen, ausgesehen haben. Ja, wie gesagt, wir wollen versuchen, das möglichst jetzt hier ein bisschen enger zu fassen, weil wir sonst mit dem Zeitrahmen nicht zurechtkommen. Auf konkrete Nachfragen. Ich versuche nachher auch mal die Fragen, die hier aufgetaucht sind, noch rauszudestillieren, damit wir die morgen für die Workshops auch einsetzen können. Dass wir uns an diesen Fragen dann morgen auch noch mal weiter bewegen und die vertiefen können. Weil das ist ja wirklich auch ganz toll, dass du da sehr gute Kenntnis von den Sachen hast. Ja, nochmal konkrete Nachfragen von euch. Gibt es da jetzt, ich dämpfe jetzt natürlich schon wieder die Euphorie der Diskussion, aber Nachfragen könnt ihr natürlich jetzt nochmal. Das regt ja auch immer wieder an. Ja, dann du hast noch eine Frage.
Du hattest ja eingangs nochmal gesagt, dass es eigentlich ein sehr großes, dass da, wo die Septemberstreiks aufgekommen sind, dass es da keine Überschneidungen gab mit den sozialen Bewegungen, also eben nicht in den Großstädten und auch nicht dort irgendwie, wo Hochburgen studentischer Proteste waren und so weiter. Hast dann aber auf der anderen Seite, und nur wie du das vielleicht nochmal auflöst, das war mir jetzt nicht ganz klar gesagt, das ist aber sehr wohl eine Voraussetzung gewesen für diese Septemberstreiks, waren als zweiten Punkt neben der Krise, so hatte ich dich verstanden, sind die sozialen Bewegungen. Hat es dann auch auf Punkte hingewiesen, beispielsweise wie die Zusammenarbeit in Bremen aussah, aber das sind dann ja im Grunde, muss man doch auch sagen, eher die Ausnahmen gewesen. Und wie du dann, aber wo denn da, wo du dann da den Zusammenhang siehst?
Ja, das können wir auch. Wir können ja alles noch weiter diskutieren, aber ich sage jetzt trotzdem vielleicht nochmal ganz einen Satz dazu. Also wie ich das auflöse, das ist, glaube ich, eine wichtige Frage. Es gibt immer zwei soziale Bewegungen und auch zwei Arbeiterinnenbewegungen, ganz grob gesagt. Vielleicht gibt es auch drei oder vier, aber es gibt jedenfalls mehrere. Eine offizielle eine, die eher sozusagen lokal und jenseits der offiziellen Politik, zum Beispiel der Gewerkschaften, stattfindet. Auf dieser Ebene, deswegen habe ich dieses von oben, von unten mit den Notstandsgesetzen versucht irgendwie zu sagen. Auf der Ebene sozusagen von oben gab es natürlich auch in den sozialen Bewegungen Leute, die für die sozialen Bewegungen oder die neue Jugendbewegung gesprochen haben. Teilweise natürlich ganz aufregende Leute, die man heute auch gerne wieder verfilmt und so weiter. Aber es waren trotzdem die Sprecher. Und die Sprecher des SDS saßen in Berlin und in Frankfurt. So mehr oder weniger. Ein paar andere Städte noch. Ne? Also in Hamburg natürlich auch, aber in den Großstädten. Und diese Proteste oder die Septemberstreiks haben jenseits dieser Großstädte stattgefunden. Das heißt aber nicht, dass nicht in diesen Großstädten nicht auch soziale Bewegungen existiert haben. Das heißt, es gab natürlich, also zum Beispiel in Kiel gab es eine intensive Zusammenarbeit zwischen ASTA, der Universität, und den Streikenden auf der HDW. Aber das war sozusagen nicht die Hauptgeschichte. Die Hauptgeschichte war, dass der SDS in Berlin saß, eine Konferenz gemacht hat. Ich glaube, Bonno war auch da. Und sich überlegt hat, was das jetzt nun bedeutet. Aber mit der klaren Wahrnehmung, wir müssen es eigentlich überhaupt erstmal verstehen, weil wir nicht sozusagen, also aus Ihrer Vorstellung, das sind jetzt nicht meine Worte, so organischer Teil dieser Bewegung sind. Und daraus entsteht dann so ein Schub, auch in die Betriebe zu gehen, der bei manchen nur, wie man kennt das ja von Joschka Fischer oder so, nur wenige Monate anhält, bei manchen aber auch sehr langfristig und sehr ernsthaft betrieben wird. Also das, so würde ich das ungefähr sagen. Die in den Septemberstreiks, ganz kurz noch, die Konfliktsituation zwischen Arbeiten und Studieren ist so, dass es manchmal so war, dass Studierende durchaus eine Rolle gespielt haben oder radikale Linke, sage ich jetzt mal, aber ganz, ganz am Rande. Ne? Das war ganz selten, dass radikale Linke im Sinne von außerbetrieblichen radikalen Linken, im Betrieb gab es die auch, wird Bonno gleich auch was dazu sagen, außerbetriebliche Leute wirklich eingegriffen haben. Und es gab eben diese Gleichzeitigkeit von rote Fahne tragen in einzelnen Betrieben in den Septemberstreiks und durchaus mit dieser Symbolik, mit dieser linksradikalen oder kommunistischen Symbolik arbeiten, ohne das Kommunismus zu nennen. Das war damals Kalter Krieg, absolut tabu. Und zum Beispiel in Saarbrücken, das hat die bürgerliche Presse sehr delektiert, wurden rote Fahnen verbrannt, weil irgendwie da so ein paar Studierende waren, die den Arbeitern auf die Nerven gegangen sind. Also das war so uneindeutig. Aber auf jeden Fall war es auf der Ebene der politischen Artikulation, gab es keine, auf dieser Ebene der politischen Artikulation gab es keine klare Verbindung. So.